Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 20 und 21 und anschließend das Wort aus Kapitel 7, Vers 10. Denn ich fürchte, wenn ich komme, finde ich euch nicht, wie ich will, und ihr findet mich auch nicht, wie ihr wollt, sondern es gibt Hader, Neid, Zorn, Zank, üble Nachrede, Verleumdung, Aufgeblasenheit, Unordnung. Ich fürchte, wenn ich abermals komme, wird mein Gott mich demütigen bei euch, und ich muss Leid tragen über viele, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan haben für die Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie getrieben haben. Und Kapitel 7, Vers 10, denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Nachdem wir uns über einen längeren Zeitraum mit dem 2. Korintherbrief, dem letzten von 4 Briefen des Apostels Paulus an die Gemeinde zu Korinth, befasst haben, schließen wir unsere Betrachtungen am Ende dieses Jahres mit unserem heutigen Predigttext, 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 10, ab. Wenn wir uns den Zusammenhang durchlesen, in dem dieses Wort steht, dann stoßen wir auf den sogenannten Tränenbrief, den Paulus nach einem kurzen Aufenthalt in Korinth verfasst hat und der leider verloren gegangen ist. Als Tränenbrief bezeichnet man ihn, weil er von Paulus unter Tränen geschrieben worden ist. Kapitel 2, Vers 4: Denn ich schrieb euch aus großer Trübsal und Angst des Herzens unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werden sollt, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich habe besonders zu euch. Offensichtlich hat Paulus diesen Brief in großem Ernst und innere Anteilnahme geschrieben, sodass die Korinther dadurch sehr betrübt worden waren. Es war, und das beteuert er ausdrücklich, nicht seine Absicht, sie in böser Weise, in bitterer Weise zu verletzen und ihnen dadurch Schaden zuzufügen, sondern ihnen wie ein Arzt durch einen schmerzhaften Eingriff zur Gesundheit zu verhelfen. So schreibt Paulus in den Versen 8 und 9: Denn wenn ich euch auch durch den Brief traurig gemacht habe, reut es mich nicht. Und wenn es mich reute, ich sehe ja, dass jener Brief euch wohl eine Weile betrübt hat, so freue ich mich doch jetzt nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern darüber, dass ihr betrübt worden seid zur Reue. Denn ihr seid betrübt worden nach Gottes Willen, sodass ihr von uns keinen Schaden erlitten habt. Ihre Betrübnis sollte eine Traurigkeit nach Gottes Willen zu ihrer Seligkeit in ihnen wirken, die sie niemals bereuen würden. Nun wartete er in großer Sorge, ja Angst, wie er schreibt, auf die Nachricht von Titus, den er nach Korinth geschickt hatte, um zu erfahren, wie es inzwischen um die Gemeinde dort bestellt war, wie sie auf seinen Brief reagiert hatte. Zu seiner überaus großen Freude kam Titus mit einer sehr positiven Nachricht zurück. Es ist sehr tröstlich zu erfahren, dass die große Mühe, die Paulus sich mit den Glaubensgeschwistern in Korinth als ihr geistlicher Vater gemacht hat, nicht vergeblich gewesen ist, zumindest was die Gesamtheit der Gemeinde betraf. denn es waren nicht alle in ihrem Denken über den Apostel und das von ihm verkündigte Evangelium korrigiert worden. Wir haben bereits die entsprechenden Verse im 12. Kapitel dieses Briefes am Anfang gelesen. Es gab also immer noch ziemliche Probleme in dieser Gemeinde. Und der Kampf um die Zurechtbringung bestimmter Christen in Korinth bis hin zum Ausschluss aus der Gemeinde war noch nicht zu Ende. Ihr Lieben, am Ende dieses Jahres dürfen wir davon ausgehen, dass manche unter uns in ihrem Glauben an Christus gestärkt und in seiner gerechtmachenden Gnade gefestigt worden sind. Doch unsere Rede soll ja nicht nur allezeit lieblich sein, sondern auch mit Salz gewürzt, so dass ich mir erlaube, die Frage zu stellen: Können wir von allen unter uns behaupten, dass ihr Glaubensleben wirklich gesund ist? Müssen wir uns doch Sorge machen wegen des einen oder anderen unter uns, dessen Glaubensleben so dahin plätschert? Oder aber aufgrund des Vertrauens auf die eigene Frömmigkeit durch einen Mangel an Verwurzeltsein in der Glaubensgerechtigkeit gefährdet ist? Sodass wir mit Paulus sprechen müssen: Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst. Gott weiß, wie es um unser Glaubensleben bestellt ist. Auf jeden Fall mag uns unser Herr vor einer falschen Sicherheit bewahren, in der wir uns mit großer Selbstverständlichkeit dessen rühmen, dass bei uns das Wort Gottes im Mittelpunkt steht. Könnte nicht auch das friedliche und herzliche Miteinander, für das wir im Blick auf das vergangene Jahr sehr dankbar sein dürfen, zu sehr in unserer natürlichen Zuneigung und nicht in Christus seinen Ursprung haben? Wenn wir uns heute Gedanken über unseren Vers machen, dann bitte nicht nach der Weise: Bei den Korinthern war ja auch so viel in Unordnung, dass sie wirklich Grund hatten, über sich selbst, ihr Denken und Handeln traurig zu sein und Buße zu tun, das heißt umzudenken. Das Wort, das hier steht, hat ja diese Bedeutung. Es sind austauschbare Begriffe: Buße, Sinnesänderung, Reue. Umzudenken also, eine Sinnesänderung zu vollziehen und das falsche Denken und Verhalten zu bereuen. Auch wir, jeder Einzelne von uns, wir täten gut daran, nicht in einer selbstgenügsamen Zufriedenheit das alte Jahr hinter uns zu lassen, um dementsprechend allzu siegessicher zum neuen Ufer des neuen Jahres aufzubrechen. Sollte uns nicht so sehr bewegen und betrüben, welche ungöttlichen und unendlich tragischen Dinge in dieser Welt geschehen. Denn wie Petrus in seinem ersten Brief schreibt: Die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes, an der Gemeinde, nicht an der Welt draußen, außerhalb der Gemeinde. Von einem Prediger im Oberbergischen wird gesagt, dass er sich in Sonderheit immer wieder über den Samstag gefreut habe, mit der Begründung: Da kehrt jeder vor seiner eigenen Tür. Das war ja früher so der Fall, da fegte man am Samstag vor seiner eigenen Tür. Ja. So wollen wir auch vor unserer eigenen Tür fegen und uns fragen: Wie steht es denn mit uns? Nicht mit der bösen Welt da draußen, sondern mit uns, mit der Gemeinde Jesu insgesamt, von der wir ja einen Teil bilden. Und so wollen wir heute etwas von der Traurigkeit nach Gottes Willen hören. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut. Wenn Spurgeon einmal gesagt hat, dass wir unter unsere Gebete immer eine Prise Dankbarkeit mischen sollten, dann ist das ein sehr beherzigenswerter Rat. Genauso wünschenswert wäre es jedoch, so denke ich, wenn wir unter unser Gebetsleben immer wieder eine Prise göttlicher Traurigkeit mischen würden. Auf jeden Fall sind wir auf Luthers Seite, wenn wir zu Jesu Worten "Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen" mit ihm sagen würden, Jesus meinte damit, dass das ganze Leben der Glaubenden Buße sei. In den Seligpreisungen sagt unser Herr, selig sind, die da Leid tragen, nämlich um ihrer Sündhaftigkeit willen Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und zwar immer wieder aufs Neue. Nicht nur am Anfang unseres Glaubenslebens sollte das geschehen, dass wir traurig sind wegen des gottlosen Lebens, das wir in der Vergangenheit vor unserer Bekehrung geführt haben, sondern auch fernerhin sollte die Buße immer wieder in unserem Glaubensleben ganz entscheidend vorhanden sein und praktiziert werden. Bedenken wir auch, dass das Passahlamm mit bitteren Kräutern gegessen werden sollte. So paradox das klingen mag, so ist doch die göttliche Traurigkeit unser ständiger Begleiter der Freude am Evangelium und andererseits allerdings die Freude ein ständiger Begleiter dieser göttlichen Betrübnis. Niemals ist diese Betrübnis, diese Reue, eine vom Menschen oder auch vom göttlichen Gesetz bewirkte Voraussetzung für den Glauben an Christus. Das ist nun mal ganz, ganz wichtig, dass wir das bedenken. Also noch einmal, niemals ist diese Reue eine vom Menschen oder auch vom göttlichen Gesetz bewirkte Voraussetzung für den Glauben an Christus. Durch das Gesetz kommt zwar Erkenntnis der Sünde, Römer Kapitel 3, aber keine Buße. Die gibt es unter dem Gesetz nicht. Das Gesetz kennt nur zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es das Leben, falls man es völlig hält und tut, oder aber den Tod, falls man es auch nur an einer Stelle übertritt. Unter dem Anspruch des Gesetzes ist keine Buße möglich. Vielmehr wünscht sich der Sünder, es gäbe keinen Gott oder er selbst wäre niemals geboren worden. Oder man schwächt die Forderungen des Gesetzes ab, um so auf diese Weise sein Gewissen zu beruhigen. Wahre Buße ist immer nur möglich unter dem Vorzeichen, dass Christus für unsere Sünden starb, setzt immer schon die Liebe Gottes voraus. Nur unter diesem Vorzeichen hatte Paulus den Korinthern unter Tränen schreiben können, um sie zur Umkehr zu bewegen. Der Heilige Geist, der göttliche Traurigkeit bewirkt, tut es immer vom Kreuz her. So sagt der Herr Jesus, er, der Heilige Geist, wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Er wirkt immer vom Golgatha her, immer vom vollbrachten Erlösungswerk her. Von dort her schenkt er wahre Buße, die unter dem Gesetz nicht möglich ist. Aber unter dem Vorzeichen der Gnade, der Liebe Gottes zu uns, ist Buße möglich? Ist es überhaupt möglich, dass wir Buße tun können? Die göttliche Traurigkeit geschieht also immer schon unter dem Vorzeichen der Gnade und hat ihren Ursprung im Gnadenwillen Gottes. Und bei dieser Reue bedauert man die Sünde um Gottes Willen, weil man ihn betrübt und sein Wort verachtet hat. Bei der weltlich-moralischen Betrübnis bedauert man sein Fehlverhalten um der Folgen der Sünde willen, unter denen man oder unter der man zu leiden hat. Werner de Bohr nennt sie moralische Selbstbedauerung. Das heißt also, man bemitleidet sich selbst wegen der Folgen der Sünde, die man zu tragen hat. Werner de Bohr nennt sie moralische Selbstbedauerung. Die göttliche Traurigkeit führt zur Seligkeit, das heißt zum Leben, letztlich zum ewigen Leben, im Unterschied zu einer weltlichen Traurigkeit, die den Tod wirkt. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen, diese göttliche Traurigkeit, vom Heiligen Geist gewirkt, aufgrund dessen, dass Christus unsere Sünden am Kreuz getragen hat, wirkt zur Seligkeit, zum Leben, eine Reue, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Auch die Welt kann also traurig sein, die Menschen ohne Christus traurig sein. Aber sie tun das letztlich, sie sind deshalb traurig, weil sie sich selbst bemitleiden, falls sie in irgendeiner Weise versagt haben. Was echte Reue beinhaltet, können wir gut lernen am Beispiel Davids. Lasst es euch nicht verdrießen, dass ich zum wiederholten Male an das Geschehen erinnere, das uns im 1. Samuel-Buch über den Aufenthalt Davids im Philisterland berichtet wird. Es waren 16 Monate, in denen David auf der Flucht vor Saul in der Stadt Ziklag wohnte, im Philisterland, und von dort aus mit seinen Leuten seine blutigen, unbarmherzigen Streifzüge unternahm. Es war eine unselige Zeit, in der David praktisch gottlos, losgelöst von Gott lebte. So lebte und sich so verhielt, als gäbe es gar keinen Gott, als hätte er niemals zu dem lebendigen Gott eine Beziehung gehabt. Unfassbar. Als Strafgericht ließ der Herr in Davids Abwesenheit die Amalekiter über Ziklag herfallen und die Stadt in Schutt und Asche legen. David und seine Leute verloren alles, was sie besaßen. Auch ihre Frauen und Kinder waren weggeführt worden. Davids Leute waren so verbittert, dass sie ihn steinigen wollten, sodass er in große Not geriet. Und da zeigte sich wieder einmal, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Von Gottes Seite aus war er es auch während seiner ganzen unseligen 16 Monate in Ziklag. Können wir das so nachvollziehen? Glauben wir das? Dass David auch in dieser Zeit, während dieser 16 Monate in Ziklag, da er ein gottloses Leben führte, ein Mann nach dem Herzen Gottes war? Jesaja spricht von den beständigen Gnaden Davids. Ein Hinweis auf die beständige Gerechtigkeit Gottes in Christus, die dem Glaubenden zugerechnet wird. Und diese beständige Gnade im Leben Davids war es auch, die ihn, als er sich in dieser ausweglosen Enge befand, zur Buße, zur Traurigkeit nach Gottes Willen führte. Er war also auch in dieser Zeit des gottlosen Lebens ein Mann nach dem Herzen Gottes. Von Gottes Seite aus hatte sich nichts geändert. So wunderbar zu wissen, ja. Wenn du und ich, wenn wir versagt haben oder in große Not hineinkommen und zweifeln an der Güte Gottes, von Gottes Seite ändert sich nie etwas. Er bleibt immer derselbe. Es geht um die beständigen Gnaden Davids. Es geht um eine beständige Gerechtigkeit, die wir in Christus haben, zugerechnet durch den Glauben. Und diese beständige Gnade, die David sein ganzes Leben lang begleitete, ganz egal wie er sich verhielt, die führte ihn immer wieder dahin, Buße zu tun, Reue zu empfinden, umzukehren, seinen Sinn zu ändern. Davon können wir mit absoluter Gewissheit ausgehen, dass David, als er sich, so heißt es in dem Bericht, in dem Herrn, seinem Gott, stärkte, sein gottloses Verhalten bereute. Jetzt, als er am Boden zerstört war, suchte er seinen Herrn und dachte nicht mehr bei sich selbst, das heißt in seinem eigenen Herzen, in seinem eigenen Sinn, wie er es tat, als er ins Philisterland floh, und wurde nun durch den Zuspruch der Vergebung von Gott getröstet und wieder aufgerichtet. Wunderbar, ja. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, unter der beständigen Gnade Gottes. Eine Vorschattung schon auf Christus hin. Dass seine Reue echt war, zeigte sich dann darin, dass er nicht einfach den Amalekitern nachjagte, um zu retten, was zu retten war, sondern erst einmal den Herrn fragte, ob er die Amalekiter verfolgen sollte oder nicht. Das ist erstaunlich. Ich finde das sehr erstaunlich. Ob wir an deiner Stelle genauso gehandelt hätten oder nicht vielmehr sämtliche Register gezogen hätten, um jetzt doch noch zu einem guten Ende zu kommen. Es ging ihm nicht in erster Linie um die Folgen seiner Sünde, sondern darum, dass sein Verhältnis zu Gott durch Vergebung wieder in Ordnung war. Das war die Hauptsache für ihn. Ein Merkmal echter Buße, echter göttlicher Traurigkeit. Wie sich die Situation für David und die ihm anvertrauten Menschen dann weiterentwickelte und in welch einer wunderbaren Weise sich der Herr nun auch der Folgen seiner Sünden annahm, das dürft ihr zu Hause nachlesen. Ich will es euch aber doch verraten, weil es so ein herrliches, auf Christus bezogenes Wort ist, wenn es heißt, David brachte es alles zurück. Wunderbares Wort. Das ist also ein Merkmal echter Buße, echter Betrübnis nach Gottes Willen im Unterschied zur Traurigkeit der Welt, von Gott gewirkte Reue aufgrund der beständigen Gnade Gottes in Christus und Traurigkeit darüber, dass man Gott betrübt hat. Es ist Reue, so schreibt Paulus hier, die zur Seligkeit, zum Leben führt. Nicht immer ist uns das am Anfang unseres Glaubenslebens bewusst, dass die Buße, die wir tun, einzig und allein das Werk Gottes an unserer Seele ist. Dabei geht es nicht in erster Linie um das Bekenntnis von bestimmten punktuellen Sünden, Versagen, sondern in der Hauptsache um eine Grundeinstellung im Blick auf Sünde und Gnade, um das grundsätzliche Bewusstsein unseres Sünderseins, wie es Luther in seiner Auslegung über Psalm 51 sagt. Wer gerecht und fromm werden will, so sagt er, der muss zuerst ein Sünder und ungerecht werden. Wer gesund, fromm, rechtschaffen, gottesfürchtig, ja ein recht gläubiger Christ werden will, der muss zuerst krank, töricht, ein Narr, verkehrt, teuflisch, ein Ketzer und ungläubig werden. Dies ist der unveränderliche Gotteswille im Himmel, dass er aus Torheit Weise, aus Bosheit Fromme, aus Sünder Gerechte und aus Gottlosen Gottesfürchtige machen will. Fragst du nun, wie dieses geschehen soll, so ist die Antwort kurz und gut. Du kannst nicht derjenige in Gott und Christus werden, der du gerne sein willst, es sei denn, dass du zuerst in dir selber und vor anderen Menschen werdest, was er will, dass du sein sollst, nämlich ein Sünder, böse, verkehrt, teuflisch, ungläubig. Das ist dein Name, Titel und Würdigkeit, dass du heißest und bist von Natur ein Kind des Zorns. Dies ist die rechte Demut. Hast du das erfahren, so bist du in den Augen Gottes, der du sein wolltest, das heißt heilig, fromm, aufrichtig, rechtschaffen, gläubig. so Luther. Wir fügen hinzu, in diesem Bewusstsein zu bleiben, auch im neuen Jahr, und auf allen Gebieten unseres Charakters und Lebens erst immer wieder zum Sünder zu werden. Dadurch, dass wir glauben, dass wir unverbesserliche Sünder sind. Wie Paulus schreibt, Römer Kapitel 7. Wir wissen, oder ich weiß, dass in mir, in meinem Fleische wohnt nichts Gutes. Ja? Dass wir das einfach glauben. Auch wenn wir das nicht immer so empfinden. Wenn wir uns das auch nicht immer so vorstellen können, dass wir zu allem Bösen fähig wären. Das Wort Gottes sagt es uns, es bezeugt es uns. Und so gilt der Grundsatz, den wir auch bei Luther finden, dass wir zunächst einmal die Sünde zu glauben haben. Dass wir solche Sünder sind in den Augen Gottes, das gilt es zunächst einmal zu glauben. Und das macht uns dann immer wieder glückselig in der Erkenntnis, dass wir allein in Christus alles haben, was das Herz unseres himmlischen Vaters erfreut. Wenn Paulus die Korinther am Ende seines Briefes mit den Worten ermahnt, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst, dann wollen wir dabei bleiben, dass aufgrund der ständigen Gerechtigkeit aus Glauben in Christus alles gut ist, alles. Gut ist. Im Blick auf das hinter uns liegende Jahr ist alles gut, ihr Lieben. Und alles gut sein wird im Blick auf das vor uns liegende neue Jahr. Oder wollen wir es etwa im Fleisch vollenden, was wir im Geist angefangen haben? Indem wir uns fragen, ob wir vielleicht doch noch etwas übersehen haben, was es als Sünde zu bekennen gibt und was wir in Ordnung bringen müssen? Und wollen wir uns im Blick auf das neue Jahr jetzt schon mit sogenannten guten Vorsätzen beschweren, mit denen bekanntlich der Weg zur Hölle gepflastert ist? Nein. Jesu Gnade genügt im Rückwärtsblick. Und sie genügt ganz gewiss auch im Blick nach vorne. Wir schließen ab mit dem wundervollen Lied von Gottfried Woltersdorf. Leider in unseren Liederbüchern nicht zu finden. Wer ist der Braut des Lammes gleich? Wer ist so arm und wer so reich? Arm in sich selbst, reich in Christus. Das ist jetzt immer wieder dem, was wir jetzt hören, die Gegenüberstellung. Wer ist so arm und wer so reich? Wer ist so hässlich und so schön? Wem kann es so wohl und übel gehen? Lamm Gottes, du und deine selige Schar sind Menschen und auch Engeln wunderbar. Aus Gnaden weiß ich auch davon, ich bin ein Teil von deinem Lohn. So elend, als man's kaum erblickt, so herrlich, dass der Feind erstreckt, so gottlos, dass wohl alle besser sind und so gerecht als du, des Vaters Kind, so gerecht wie Christus. Verfolgt, verlassen und verflucht, doch von dem Herrn hervorgesucht, ein Narr vor aller klugen Welt, bei dem die Weisheit, nämlich die Weisheit Gottes, Lager hält. Verdrängt, verjagt, besiegt und ausgefegt und doch ein Held, der ewige Palmen trägt. Wer bin ich, wenn es mich betrifft? Ein Abgrund voller Sündengift. Wer bin ich, Lamm in deiner Pracht? Ein Mensch, der Engel weichen macht, so rein, so weiß, so schön, so auserwählt, dass mir's an Worten zur Beschreibung fehlt. O Sündenschuld, wie beugst du mich? O Glaube, wie erhebst du mich? Wer fasst hier den geheimen Rat? Nur wer den Geist des Glaubens hat, der durch des Lammes Blut zusammenschreibt, was sonst wohl himmelweit geschieden bleibt. Das ist der Gottheit Wunderwerk und seines Herzens Augenmerk, ein Meisterstück, aus nichts gemacht. So weit hat's Christi Blut gebracht. Hier forscht und betet an, ihr Seraphim, bewundert uns und jauchzt und danket ihm. Amen. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Vater, welch ein Wunder deiner Gnade. In uns selbst nichts, was dem Vater im Himmel gefallen könnte. Und in Christus alles. Wir preisen dich dafür. Amen.